Radikrada, Unverwundbar. Ein historischer Roman in drei Teilen von Alexander Meining. Erzählt vom Autor selbst. Band 3: Der Clan und der Klon. Den ganzen bisherigen Sommer herrschte ein traumhaftes Wetter. Auch an diesem 7. Juli 1995 war es heiß und trocken. Laut Wetterbericht thronte nicht mal ein Wärmegewitter am Abend. Die Bedingungen waren somit ideal für die geplante Veranstaltung in Benneckenstein im Harz, einem dünn besiedelten Flecken Erde zwischen Niedersachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Göring hatte mit Silvio über Monate hinweg alles vorbereitet. Sie hatten Ort und Zeitpunkt ausgesucht und lange an der Choreografie für den Abend gefeilt. Alle Kontakte zu sämtlichen Gruppieren wurden aktiviert, um auf die Veranstaltung hinzuweisen. Erstmals hatten sie auch das Internet zur Verbreitung der Informationen genutzt. Der Abend musste ein Erfolg werden. Beide waren sie schon seit Anfang der Woche vor Ort und hatten sich ein Zimmer in einer kleinen Pension genommen. Es gab vieles zu organisieren, nachdem sie die Wiese auf der Anhöhe oberhalb des Städtchens gemietet hatten. Sie mussten Absperrungen und Wegweiser aufstellen, provisorische Parkmöglichkeiten ausweisen und Toiletten und Wachhäuschen für die Camper einrichten. Dann mussten Verpflegung für die zu erwartende Menge organisiert werden. Thüringer Würste zum Grillen, Brot und Bier. Reichlich Bier. Der Beginn der Zeremonie war für 9 Uhr abends geplant. Bereits am Nachmittag dieses Freitags kamen jedoch schon mehrere Hunderte. Bis zum Ende der Veranstaltung sollten es knapp 1000 Teilnehmer sein. Darunter viele Skinheads und Hooligans, aber auch junge Frauen, verklemmt wirkende blasse Teenager, sympathisierende Rentner sowie Parteifunktionäre rechtsnationaler Parteien aus dem In- und Ausland. Ebenfalls anwesend waren in der Menge eingeschlossen mehrere V-Männer des Verfassungsschutzes sowie unerkannt, in gewisser Distanz im Wald versteckt, 2 Agenten des Mossads. Das Gelände war eine leicht hügelige Wiese, die von einem dichten Wald umzäunt war. Auf der obersten Erhebung des Geländes waren Holzscheite zu einem etwa 2 Meter hohen Haufen aufgetürmt. Mit Beginn der Dämmerung sollte das Feuer entfacht werden. Etwa 8 Meter neben dem Holzhaufen war ein kleines Podest errichtet. Darauf stand ein Lautsprecher, der von einem in 10 Meter Abstand platzierten Dieselkompressor über ein Kabel mit Strom versorgt wurde. Der Weg von der Wiese zum Podest war mit Fackeln ausgesteckt. Viele der Teilnehmer brachten selbst Fackeln und schwarz-weiß-rote Fahnen mit sich. Allerlei Nazi-Symbole wie Hakenkreuze oder SS-Runen wurden ungeniert getragen. Bis 9 Uhr sollten sich alle um den Feuerplatz und das Podest gruppiert haben. Vorab wurde gegessen und vor allem getrunken. Um kurz vor 9 sammelten sich die Menge rund um den Feuerplatz in einem Kreis von etwa 15 Meter Durchmesser. In den ersten beiden Reihen standen die Fahnen und Fackelträger. Dahinter dicht gedrängt die anderen Anwesenden. Punkt 9 Uhr abends eröffnete Silvio die Veranstaltung. Silvio hatte sich zwischenzeitlich die Haare wieder wachsen lassen. Auch trug er keine Springerstiefel mehr. Er wirkte inzwischen wie ein Darsteller aus einem NS-Propagandafilm von Leni Riefenstahl. Sportlich durchtrainiert und germanisch blond, mit kantigem Kinn und stahlblauen Augen. Silvio begrüßte die Anwesenden und gab ihnen Hinweise für den Ablauf des weiteren Abends. Es wurden zusätzliche Fackeln verteilt. Dann fragte er die Herkunft der Teilnehmer ab, jeweils gefolgt vom Applaus aller Anwesenden. Es herrschte eine ausgelassene Feierstimmung. Anschließend wurde von Silvio und 2 Helfern das große Feuer entfacht. Die Fackeln durften nun ebenfalls angezündet werden. Es resultierte eine andächtig mystische Stimmung. Viele bekamen Gänsehaut. Die Bühne für Görings Auftritt war vorbereitet. Nach etwa 3 Minuten Stille, nur das Knistern des immer größer werdenden Feuers war zu hören, schrie Silvio in das Mikrofon. Liebe Brüder, begrüßt jetzt mit mir den Großmeister unserer germanischen Bruderschaft. Es gab tosenden Applaus, als sich Göring seinen Weg durch die Menge zu dem Podest bahnte. Er trug eine weiß glänzende Seidenkutte mit Kapuze. Auf der linken Brustseite prangte eine Stickerei, ein schwarzes Kreuz umringt von einem roten Kreis. Göring ging auf Silvio zu, der ihm den Weg zu dem Podest freimachte. Dann stand er ruhig. Er hob beide Hände hoch mit nach vorne zeigenden Handflächen, um der Menge Stille zu signalisieren. Sofort war es wieder still, nur das Feuer knisterte weiter. Es dämmerte langsam, aber das Feuer und das verbliebene Sonnenlicht reichten aus, um das Geschehen zu verfolgen. Nach etwa 5 Sekunden der Stille schlug Göring die Kapuze zurück, breitete beide Arme aus, legte den Kopf in den Nacken und blickte ziellos in den dämmernden Abendhimmel. Nach weiteren 10 Sekunden in dieser Position kam Silvio und hielt ihm das Mikrofon vor den Mund. »Heil, germanische Bruderschaft! Heil, heil, heil!« rief Göring laut und deutlich in das Mikrofon. »Heil, heil, heil!« antwortete jetzt die Masse in einer ohrenbetäubenden Lautstärke, synchronisiert durch ausladende Armbewegungen Silvius. Dann senkte Göring den Kopf, lockerte die Arme und übernahm das Mikro. Er blickte lächelnd um sich und nahm erfreut das Meer aus Fackeln und Fahnen zur Kenntnis. »Seid willkommen, Brüdern und Schwestern im Geiste! Seid willkommen an diesem Ort, der heilig ist!« sagte er mit gemäßigter Stimme. Er zeigte mit seiner linken Hand auf den Boden. »Dies hier ist altes germanisches Kernland, das Land unserer Vorfahren, unser Land, das wir uns von niemandem wegnehmen lassen. Niemals, von niemandem!« Seine Stimme war nun wieder doppelt so laut wie zuvor. »Heil, heil, heil!« bestätigte ihm die schreiende Menge. Göring nickte zustimmend und atmete tief ein und aus. »Brüder und Schwestern«, fuhr Göring wieder in ruhigerem Ton fort, »wir sind hier, auf dem Lande unserer germanischen Väter, um einen Bund zu schließen, den Bund der germanischen Bruderschaft.« Jetzt wurde seine Stimme wieder lauter. Jedes Wort wurde mit einer theatralischen Geste untermauert. »Wir schließen einen Bund gegen die Illuminaten, gegen die Macht der jüdischen Bankiers und gegen die Politiker, die sich einen Dreck um uns scheren. Einen Bund gegen den Staat, der nicht unser Staat ist. Einen Bund gegen das Böse und gegen das Fremde. Dort ist der Feind«, schrie er und deutete mit einem Zeigefinger seiner linken Hand über die Menge hinweg. »Aber hier, meine Brüder und Schwestern«, er deutete jetzt jemals in die Runde, »hier sind wir!« Es folgte erneut ein ohrenbetäubendes »Heil, heil, heil« der Menge. Nachdem wieder Ruhe herrschte, fuhr Göring fort. Er drehte sich zu dem Feuer und sprach wieder etwas gemäßigter. »Diese heiligen Flammen, die uns Loki, der germanische Gott des Feuers, geschenkt hat, sollen uns vereinen und den Weg weisen. Feuer und Flamme sollen uns die Überlegenheit unserer Rasse erinnern und uns Kraft im Kampf gegen unseren Feind geben. Der Feind, liebe Brüder und Schwestern, ist hinterhältig. Der bekämpft uns nicht mit Gewalt. Seine Waffen heißen Hinterlist und Tücke. Er kaukelt uns Reichtum und Wohlstand vor, um uns träge zu machen. Er mischt sich in unser tägliches Leben ein und verbreitet Falschmeldungen, um uns zu manipulieren. Aber die schlimmste und hinterhältigste Waffe unseres Feindes ist die Verunreinigung unseres germanischen Blutes.« Göring machte jetzt kurz eine Pause und blickte in die Gesichter der Anwesenden. Er wusste, dass er sie jetzt dort hatte, wo er sie haben wollte. Hunderte blickten ehrfürchtig auf ihn. Jetzt schien ihm jeder jedes einzelne Wort zu glauben. Dann sprach er weiter. »Unser Blut, das uns die Götter vor vielen Tausenden von Jahren geschenkt haben, ist unser wertvollster Schatz. Diesen Schatz lassen wir uns nicht nehmen, niemals. Und ich sage euch daher, wir werden uns unser Blut nicht nur bewahren, nein, wir werden die Feinde mit unserem germanischen Blut bekämpfen.« Göring begann jetzt mit seiner freien linken Hand unter der Kutte in einer Tasche nach etwas zu suchen. Die Versammelten, einschließlich Silvio, der ebenfalls nicht wusste, was nun geschehen würde, sahen voller Spannung auf ihn. Schließlich zog er ein dunkelrot schimmerndes Reagenzglasröhrchen hervor. Er hielt das Röhrchen mit ausgestrecktem Arm vor sich und drehte sich langsam um die eigene Achse, sodass alle Anwesenden einen Blick darauf werfen konnten. »Das, meine Brüder und Schwestern«, fuhr er schließlich fort, »das ist das Blut unseres Gottes, das Blut des germanischen Gottes Loki.« Es ging ein Raunen durch die Menge. »Dieses Blut wurde über viele Jahre bewahrt. Mit diesem Blut können wir Loki wieder auferstehen lassen. Mit ihm werden wir unsere Feinde endgültig besiegen. Nur durch eine Hinterlist der Illuminaten wurde im Krieg Lokis Auferstehung verhindert. Sonst würden wir jetzt als siegreiche Rasse die gesamte Welt beherrschen. Aber ich sage euch, schon bald werden wir das Werk vollenden. Loki wird wieder unter uns weilen und uns zum Sieg verhelfen. Er zeigte nochmal der erstaunten Menge das Röhrchen, bis er es wieder sorgfältig einsteckte. Wollen wir Loki wieder auferstehen lassen? Rief er schließlich laut der Menge entgegen. Wollen wir unsere Feinde besiegen? Wollt ihr diesen Weg mit mir gehen und einen heiligen Eid auf das Feuer und Lokis Blut ablegen? Wenn ihr das wollt, so sagt, ich schwöre. Ich schwöre, kam es aus der Menge. Göring nickte anerkennend. Wollt ihr auf immer und ewig der germanischen Bruderschaft dienen? Wenn ihr das wollt, so sagt, ich schwöre, forderte Göring ein weiteres Mal die Menge auf. Ich schwöre, war erneut die krönende Antwort. Dann lasst unser Werk beginnen. Heil, germanische Bruderschaft! Heil, heil, heil! Rief Göring und reichte das Mikrofon wieder an Silvio. Heil, heil, heil! Schallte es jetzt aus hunderten Kehlen. Göring breitete seine Arme aus und drehte sich langsam in alle Richtungen. Dann schlug er die Kapuze seiner weißen Seidenkutte wieder nach vorne, verschränkte die Arme und verschwand in der Menge. Genauso, wie er gekommen war. Silvio und Göring verließen anschließend das Gelände und zogen sich in ihr Hotelzimmer zurück. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg gewesen. Es hätte nicht besser laufen können. Sie lagen beide erschöpft, aber glücklich und zufrieden auf dem Bett. Es ist grandios gelaufen, oder was meinst du? Begann Göring. Du warst phänomenal, Carlo, antwortete Silvio. Du bist in der Tat unser Meister, ein würdiger Meister. Göring fühlte sich geschmeichelt. Er lächelte selig vor sich hin und begann Silvio zu streicheln. Sag mal, Carlo, fragte Silvio nach einer Weile, als sie gemeinsam auf dem Bett lagen. Woher hast du denn das Röhrchen mit Lokis Blut? Das hast du mir vorher gar nicht erzählt. Göring grinste Silvio an. Beeindruckend, oder? Mein kleines Geheimnis, sagte er. Ist aber kein Blut, ist nur Traubensaft. Silvio blickte jetzt fassungslos auf Göring, der immer noch lächelte. Wie? Du hast uns verarscht? Fragte er wütend. Ist das dein Ernst? Silvio, jetzt sei nicht böse. Ich musste improvisieren. Kam doch gut an. Silvio stand wütend auf. Er schrie Göring an. Du erzählst uns tausenden Brüdern und Schwestern etwas von den Lügen des Feindes und der Reinheit des Blutes und hältst uns dann Traubensaft vor die Nase? Soll das etwa heißen, dass es Lokis Blut gar nicht gibt? Silvio bebte. Weißt du was? Du kannst mich mal. Ich geh. Zog sich zornig Hose und Hemd an. Silvio, jetzt wart doch mal, flehte Göring und griff nach Silvios Hand. Ich kann es dir erklären, warte doch. Silvio entledigte sich Görings Griff. Er setzte sich auf das Bett mit halb angezogener Hose und wandte Göring den Rücken zu. Du hast eine Minute, dann bist du mich los, du dämliche Schwuchtel, murmelte er verbittert. Also, in dem Röhrchen ist wirklich nur Saft, aber ich schwöre dir, liebster Silvio, dass es dieses Blut und eine Zellen gibt. Wirklich, es ist keine Lüge. Mehringer hat mir davon erzählt. Die Nazis hatten vor, unbesiegbare, unverwundbare germanische Kämpfer zu züchten. Sie wollten so etwas wie eine Klonarmee in den Kampf schicken. Nur haben sie ihr Projekt vor Kriegsende nicht mehr beenden können. Aber die Zellen für die Klone, die sind noch vorhanden. Wenn es die Zellen gibt, wo sind die dann gelagert? Fragte Silvio, der sich langsam wieder etwas beruhigte. Irgendwo in einem Tiefkühlschrank in München. Jetzt zieh dich bitte wieder aus und leg dich ins Bett. Silvio gab nach. Er blieb bei Göring. Der Gedanke an die Zellen des unbesiegbaren Nazisoldaten beschäftigten ihn jedoch noch lange. Gudrun hatte sich zwischenzeitlich in Zürich eine Wohnung als Sonja Lachner gemietet. Nach ihrer Ankunft war sie lange Zeit beschäftigt, die zum Teil komplexen Geschäftsbeziehungen des verstorbenen Mehringers zu entwirren. Auch musste sie einen Überblick über alle Immobilien bekommen, die zwischenzeitlich von der Tessiner Handelsgesellschaft, Görings Scheinfirma, verwaltet wurden. Sie wusste, dass sie über die Finanzen am meisten Druck auf Göring ausüben konnte. Gleichwohl war sie noch nicht so weit, um zuschlagen zu können. Eine Woche nach dem Treffen der germanischen Bruderschaft im Harz fand Gudrun in ihrem Briefkasten jedoch einen Umschlag, dessen Inhalt ihr verdeutlichen sollte, dass sie lieber rasch handeln sollte. Der Brief wurde ihr von einem der beiden Mossad-Agenten zugeschickt, die im Wald versteckt Fotos von der Veranstaltung gemacht hatten. Er beinhaltete einen ganzen Stoß von Aufnahmen. Gudrun sah Bilder mit Hunderten von Personen, die Fackeln oder Fahnen trugen. Sie sah Silvio mit Mikrofon in der Hand und machte sich einen Vermerk, mehr über diese ihr bisher unbekannte Person in Erfahrung zu bringen. Dann sah sie eine ganze Bilderserie von Göring in weißer Kutte, der die Teilnehmer zu segnen schien. Auf einem weiteren Bild hielt ihr ein Röhrchen hoch, ähnlich wie ein katholischer Pfarrer Hostie und Kelch bei der Eucharistie präsentieren. Jetzt ist er komplett durchgedreht, war ihr erster Gedanke. Ein schmieriger Stasi-Agent lässt sich als Hohepriester einer germanischen Sekte feiern. Unvorstellbar. Die Bilder beunruhigten jedoch Gudrun. Sie zeigten ihr, wie leicht Menschen manipuliert werden können. Erstaunlich war auch die hohe Zahl der Teilnehmer an diesem absurden Ereignis. Am meisten verwunderte sie jedoch, dass die Veranstaltung von der Polizei scheinbar toleriert wurde. Keiner der Organisatoren oder Teilnehmer schien irgendwelche rechtlichen Konsequenzen fürchten zu müssen. Gudrun sah sich die Bilder immer wieder an und dachte nach. Sie brauchte einen Plan, wie sie Göring endgültig das Handwerk legen konnte. Roslyn, Midlothian, Schottland. Februar 1996. Es waren unangenehme, nasskalte Wintertage in der Nähe von Edinburgh, als sich das Team um Professor Ian Wilmot in dem engen Labor des Embryologischen Instituts traf. Um den Jahreswechsel hatten sie erfolgreich Stammzellen ungeborener Lämmer in vorab entfernten Eizellen von Mutterschafen transplantiert. Dieses Verfahren hatten sie zwischenzeitlich etabliert. Ziel des gesamten Forschungsprojekts war es, Schafe zu züchten, die über ihre Milch menschliche Gerinnungsfaktoren für Bluter produzierten. Anfang Februar sollten daher erneut embryonale Stammzellen in isolierte Eizellen überführt werden, um sich schrittweise dem gesetzten Ziel zu nähern. Nun waren jedoch dummerweise die zu transplantierenden Embryonalzellen kontaminiert und daher nicht mehr brauchbar. Die Eizellen der Mutterschafe, welche die Zellkerne hätten aufnehmen sollen, waren jedoch vorhanden. Das Letzte, was die Wissenschaftler nun wollten, waren die mühsam gewonnenen Eizellen zu entsorgen. Es musste also eine Lösung gefunden werden. Da bisher den Winter über die Experimente gut liefen und man nicht in Zeit- oder Geldnot war, wollte man etwas Neues ausprobieren. Das Team suchte spontan nach alternativen Zellkernspendern, bis man auf eine Zelllinie von ausgewachsenen Schafsäuterzellen sozusagen als Restbestand im Labor stieß. Normalerweise war man bisher davon ausgegangen, dass ausgereifte Zellen nicht mehr in der frühen Entwicklungszustand eines Embryos überführt werden können. Eigentlich erschien der Ansatz daher sinnlos. Was soll es, dachte sie doch Professor Wilmot, einen Versuch ist es wert. Das Team ging wie gewohnt vor. Zunächst wurde unter einem Mikroskop mit ultradünner Spezialpipette vorsichtig der Kern der Eizelle entfernt. Gleiches geschah bei einer Zelle aus einer Zellkultur mit den ausgereiften Euterzellen. Dann wurde der von dieser Zelle entnommene Kern in die Eizelle überführt. Die Arbeit erforderte etwas Fingerspitzengefühl und ein ruhiges Händchen, aber das Team war zwischenzeitlich geschult im Umgang mit der Methode. Insgesamt wurden so nun 277 Zellkerne von Zellen aus dem Euter eines walisischen Bergschafs mit weißem Kopf in die vorhandenen 277 Eizellen aus den Eierstöcken schottischer Schwarzkopfschafe überführt. Der Transfer war in 29 Fällen erfolgreich. Diese Embryonen wurden schließlich in die Gebärmutter der jeweiligen Schwarzkopfschafe gebracht. Dann hieß es warten. Es schien eigentlich unmöglich, dass ein adulter Zellkern reprogrammiert werden könnte, um ein lebendes Tier entstehen zu lassen. Selten konnte daher eine Schwangerschaft mit Ultraschall festgestellt werden. Häufig kam es zu einem Abbruch. In einem Fall jedoch nicht. 6 Monate nach Zellkerntransfer am Nachmittag des 5. Juli wurde Dolly geboren. Im Gegensatz zu ihrer Mutter hatte sie ein weißes Gesicht. Dolly war ein Lamm einer anderen Rasse. Sie war der erste Säugetierklon, entstanden aus einer ausdifferenzierten Körperzelle. Im Herbst 1979 wurde in der Zeitschrift Nature die Ergebnisse des Experiments, die zu Dollys Entstehung und Geburt führten, erstmals veröffentlicht. Die Nachricht war eine Sensation, die durch alle Medien ging.